Deutschlandfunk Kultur heute.
Ohne digitale Technik kommt die Kultur nicht mehr aus. Aber über die Schließungen hinaus, die viele Kultureinrichtungen zurzeit betreffen, stellen immer mehr Künstlerinnen und Künstler die Frage, welche Kultur wir in Zukunft brauchen. Was bedeutet Nachhaltigkeit fürs Museum oder den Bühnenbetrieb? Was Inklusion und Diversität für die Beteiligten und auch fürs Publikum? Darüber wollen wir in den nächsten Tagen sprechen und fragen, wie die Kultur Innovationsmotor sein kann. Zum Auftakt habe ich heute Nachmittag mit Thomas Oberender gesprochen, Intendant der Berliner Festspiele, zu denen der Gropiusbau gehört, oder das Jazzfest Berlin. Herr Oberender, Sie sind ja interdisziplinär gefordert mit Kunst, Theater und Musik. Was wäre der wichtigste Schritt in Richtung Innovation?
Für mich hat Innovation immer bedeutet, dass man zu einer neuen Sprache gelangt. Weil letztlich, was neu ist, sich schwer in den alten Worten beschreiben lässt. Da, wo wir von Revolution oder Avantgarden sprechen, waren das in der Regel Künstlerinnen und Künstler, die die Sprache der Kunst verändert haben. Und zwar so, dass sie zum Teil als aggressiv empfunden wurde, als etwas, das unverständlich hermetisch ist, auch wenn es heute rückblickend uns ganz selbstverständlich erscheint, war das in der Zeit sozusagen der Bruch mit dem Gewohnten, mit dem Verständlichen, mit dem Akzeptablen.
Aber welche Aufgabe kommt da eigentlich genau dem Künstler zu?
Da ist jeder Künstler im Grunde anders. Ich denke, dass jeder Künstler in einer bestimmten Weise aus einem Defekt, der ihn prägt, etwas Wertschöpfendes entwickelt, das uns allen sozusagen Augen und Ohren öffnet. Thomas Saraceno ist jemand, der auf wundersame Weise sein Leben den Spinnen gewidmet hat und der die Spinne als Tier, als ein Mitgeschöpf von gleicher Bedeutung und Produktivität betrachtet wie ein Menschen zum Beispiel oder andere Spezies. Und diese seltsame Art, die Spinne zu erforschen in der Arbeit von Thomas Saraceno, führt dazu, dass er sich mit den Spinnennetzen beschäftigt und sie als Architekturen erlebbar macht in einer Weise, dass wir einfach atemlos vor diesen Bauwerken der Spinnen stehen. Genauso auch vor der Überlebensfähigkeit von Spinnen in Lebensräumen, die für uns als Menschen überhaupt nicht betretbar sind oder erträglich sind. Und das führt für jemand wie Saraceno dazu, dass er unsere Rolle als Mensch in Frage stellt. Also was maßen wir uns an, diese Lebensräume zu zerstören? Wieso beanspruchen wir Gebäude als insekten- und tierfreie Nutzräume und erlauben es uns, diese anderen Spezies daraus zu entfernen und zu töten, insofern sie sich hier niederlassen, in den Museumsräumen zum Beispiel. Und indem ein Künstler sowas so obsessiv und auch mit unglaublicher Intelligenz veranstaltet, verändert er unsere ganze Wahrnehmung von Natur, von dem, was Kultur ist, von dem, was Institutionen ist, was unsere Gewohnheiten sind.
Jetzt haben Sie sich ja im Sommer konkret damit beschäftigt, wenn es um Innovation geht, in einer Ausstellung Down to Earth hieß die, mal zu schauen, wie man eine Ausstellung in Zukunft machen könnte, ohne zum Beispiel mit einem großen CO2-Fußabdruck da rauszukommen. Also Sie haben zum Beispiel einen Monat im Gropiusbau keinen Strom benutzt. Sie haben keine Künstler eingeflogen und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Beispiele dafür, wie man so eine Ausstellung nachhaltig machen kann. Wie schwer ist das oder wie leicht ist das vielleicht auch?
Leicht ist es, weil eigentlich alle Leute, mit denen wir gearbeitet haben, sofort begeistert waren von dieser Idee. Wir haben letztlich angefangen, ein Projekt über ein Buch von Bruno Latour zu machen, das heißt auf Deutsch Das Terrestrische Manifest, und ist ein Buch, das sich dem Klimawandel und dem sehr sich daraus ableitenden politischen Agenda widmet. Es ist eigentlich ein Pamphlet, das zum Handeln auffordert, ganz unmittelbar zu lesen. Und wir haben die Idee gehabt, aus diesem Buch einen Raum zu machen, etwas sozusagen ein begehbares Buch, etwas, in das Sie als Gedankenraum hineingehen können. Nun ist es irgendwie zwiespältig, ein Ausstellungsprojekt über den Klimawandel zu machen, aber selber die Art, in der man eine Ausstellung macht, nicht zu behandeln. Also nur die Bilder von schmelzenden Gletschern an die Wand zu hängen, aber trotzdem weiter zu leben und zu arbeiten, als gäbe es das Problem nicht in der eigenen Praxis. Das ist etwas, was wir eben mal nicht so machen wollten. Wir wollten das Betriebssystem des Ausstellungsmachens selber ändern. Das ist im Grunde die große Idee, die hat viel mit der Arbeit von Tino Segal zu tun, der die Ausstellung mit uns gemeinsam kuratiert hat. Und das führte dann eben dazu, dass wir mit sehr vielen Künstlern, aber auch Versicherern, Leihgebern und so weiter gesprochen haben und gesagt haben, wir wollen einen Monat lang keinen Strom verwenden in der Ausstellung, also gar keinen, auch nicht für Licht, für kein Mikrofon, nichts. Und eigentlich waren sofort alle begeistert von der Idee. Also es war nicht so, dass irgendjemand gesagt hätte, dass es für ihn ein Problem darstellt. Das heißt, es war ein Problem, aber eigentlich hat das Problem zu sehr schönen Lösungen oder auch neuen Präsentationsformen von Arbeiten geführt, denn wir haben ja nicht nur Objekte ausgestellt, sondern eben auch Choreografien, Musik und so weiter. Das Problem begann eigentlich dann auf einer größeren Ebene, dass wir ja die Ausstellung in einem Ausstellungshaus durchgeführt haben, dessen Klimaanlage nicht so einfach auszuschalten ist, weil sie sozusagen verschiedene Etagen miteinander verbindet und man kann das System nicht entkoppeln. Und an dem System hängen dann eben die großen Leihverträge, hängt die ganze Problematik, wie wir in Zukunft noch Partner finden, die uns Werke zur Verfügung stellen, wenn wir einmal den großen Schalter umgelegt haben und diese eiserne Regel von 50% Luftfeuchtigkeit und 20 Grad Celsius verlassen haben. Und das war allerdings eben ein systemisches Problem.
Dafür ja, es gibt ja Vorgaben für Ausstellungen. Es gibt eine Ausstellungspraxis. Ja. Also gerade bei Versicherern ist das ja so, dass die sich auch genau erkundigen nach der Temperatur und so weiter. Also das ist ja auch etwas, was man sozusagen in einem großen Rahmen lösen muss. Und selbst wenn man da jetzt für eine Ausstellung eine Lösung findet, wie kann man das anstoßen, dass da insgesamt mehr passiert?
Also ich glaube, es wird eben nicht mit diesem berühmten Schnitt und nachdem ist alles anders passieren, sondern es sind viele kleine Schritte, viele kleine Verhandlungen, die wir führen, dass wir überlegen, wie kann man eine Klimaanlage intelligent nutzen, wie schaffen wir Vertrauen bei Leihgebern, dass wir natürlich die Bedingungen garantieren, die sie für diese Arbeiten brauchen. Wir brauchen andere Technologien, wir brauchen andere Klimaanlagen, wir müssen die Häuser umrüsten. Ich habe eigentlich eine große Zuversicht aus dieser Erfahrung heraus mitgenommen, weil auch viele Politiker unsere Ausstellung besucht haben, viele Experten, die eigentlich an anderen Orten im Land, in anderen Institutionen die gleichen Bemühungen vollziehen. Und ich denke, das wird sich schon entwickeln.
Muss denn die Kunst eigentlich auch ein Innovationsmotor sein, weil die Bundesregierung so viel Geld jetzt in die Kultur investiert, damit die Kultur insgesamt auch wieder ans Laufen kommt? Also ist da auch eine gewisse Verantwortung als Innovationsmotor mit verbunden?
Also ich würde sagen wollen, dass Innovation ja eigentlich sich als etwas wirklich Toxisches entwickelt hat in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal. Das, was wir als Fortschritt bezeichnen, als das Neue, das sozusagen das Nächste, das Weiterentwickelte, das Bessere ist, hat, so wie wir es im Augenblick erleben, die Welt fast zerstört. Und wir müssen also einen ganz anderen Begriff von dem, was innovativ ist, entwickeln. Das ist das Schöne, Innovation an sich ist wertfrei, aber unsere Tradition, unsere ganze Gewohnheit verbindet damit immer sozusagen das Update, das Upgrade, das der nächste Schritt des Besseren, was zu irgendwas Entwertendem führt. Und wir müssen aus dieser Logik raus. Und das ist erstmal der erste Schritt. Und da kann uns Kultur sehr viel helfen, weil Kultur sehr viel damit zu tun hat, dass Dinge wieder vergewertigt werden, dass Dinge nicht ihren Wert verlieren. Wir hören heute noch Beethoven, wir hören sogar noch 2000 Jahre alte Musik oder Theaterstücke. Und das ist etwas, wo Kultur einen anderen Begriff von Nachhaltigkeit sozusagen praktiziert, der etwas mit Befragung, mit Begegnung zwischen Zeiten und Räumen zu tun hat, der bestimmte Modelle, bestimmte Infrastrukturen braucht, an denen Menschen klüger und erfahrener werden können. Deshalb wollen sie das haben, diese seltsame Struktur, die wir eben Kunst nennen. Und ich denke auch, dass wir auf einer anderen Ebene, beantwortet Ihre Frage, erleben, dass Kultur das Politischste schlechthin geworden ist in unserer Zeit. Der letzte Wahlkampf ist nicht entschieden worden durch politische, klassische politische Fragen wie Einkommensverteilung, Chancengerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Diese Sachen waren nicht sozusagen wahlentscheidend. Wahlentscheidend waren Identitätsfragen. Und Identitätsfragen sind immer Kulturfragen. Fragen der Heimat, wo gehöre ich hin, zu was gehöre ich? Und diese Frage wird natürlich enorm politisiert. Und diese Identitätspolitik, die eigentlich das politische Geschehen in unserer Zeit so extrem dominiert. Ja, also denken wir an Leute wie Erdogan, Trump oder was gerade in Osteuropa passiert. Das ist sozusagen alles eine Kulturfrage geworden. Und insofern ist jeder Cent, der in Kultur investiert wird, einer, der in eine andere Form von Identitätspolitik investiert wird, die uns liberaler hält, die uns freier hält. Und deshalb ist Kultur so wichtig in meinen Augen. Und das ist eine andere Idee von Innovation, die ich damit verbinde.
Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, über Kunst und Kultur als Innovationsmotor. Weitere Gespräche in dieser Reihe hören Sie in den nächsten Tagen in Kultur heute.